In der heutigen Episode geht es um 5 Ideen der Führung im Spannungsfeld zwischen Formalität und Kultur. Die Idee für diese Episode kam mir nach dem Aufnehmen der Episoden zur formalen Organisation und zu den Narrativen, die ich bereits mit dir geteilt habe. Wenn du diese Episoden noch nicht gehört hast, springe gerne nochmal dahin zurück und informiere dich über die Aspekte von formalen Organisationen und Narrativen, die in letzter Konsequenz natürlich Auswirkungen auf die Führung haben. Und nun haben Führende verschiedene Ideen und Methodenansätze, die man aus diesen Überlegungen ableiten kann. Und genau das habe ich versucht und habe mal 5 verschiedene Ideen zusammengefasst, unterschieden und möchte sie heute mit dir teilen. Du kannst diese 5 Ideen für deine Arbeit als Führungskraft verwenden. Du kannst sie aber auch für deine Arbeit als systemischer Prozessbegleiter verwenden oder auch als Beobachter von sozialen Situationen, in denen Menschen beispielsweise Führungsaufgaben übernehmen. Auf jeden Fall eine spannende Episode, weil Führung findet ja irgendwie immer statt, ob wir sie selbst durchführen oder ob wir geführt werden. In jedem Falle, man kann Führung beobachten, man kann Führung differenzieren und ich habe 5 Ideen für dich mal auseinandergenommen und möchte sie heute mit dir teilen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, ich habe extra von 5 Ideen gesprochen und nicht vielleicht von 5 Stilen oder 5 Stufen, denn es ist weder eine Wertigkeit noch ein Stil, den ich mit dir teilen möchte. Eine Wertigkeit finde ich sowieso problematisch, denn ich habe sehr verschiedene Systeme mit extrem unterschiedlichen Führungsstilen und Ideen gesehen, die alle funktioniert haben. Und so hat der eine Stil im einen Kontext funktioniert und ein völlig anderer Stil hat in einem anderen Kontext funktioniert und demzufolge verbietet es sich fast von Stufen zu sprechen, die eine Wertigkeit zur Folge haben. Das heißt, Stufe 1 ist nicht so gut wie Stufe 2, Stufe 3 ist besser als Stufe 2 und so weiter. Diese Stufigkeit, diese Wertung gefällt mir eigentlich nicht und deshalb keine Stufen der Führung, sondern Ideen der Führung. Und auch Führungsstile sind mir etwas zu eindimensional, denn ich finde, moderne Führungskräfte brauchen verschiedene Stile, die sie kontext- und situationsabhängig verwenden können. Also eine Art Tool-Baukasten, eine Art Werkzeugbox, in der verschiedene Methoden und Ideen abgelegt sind, die ich je nach Kontext raushole und verwende. Man nennt es, glaube ich, situative Führung und das trifft es wohl am besten. Und für jede Situation, für jeden Kontext sollte ich dann die richtige, die passende Idee haben. Und auch dann, wenn ich glaube, die richtige und die passende Idee gehabt zu haben, kann es mir als Führungskraft passieren, dass ich das falsche Werkzeug gegriffen habe, den falschen Schraubenschlüssel, den falschen Schraubenzieher, die falsche Zange. Und das hat doch nicht funktioniert. Dennoch, eine gewisse Unterscheidung und ein paar Ideen, die man in seine Werkzeugkiste hineinlegen kann, sind ja nie von Nachteil. Ob ich selbst eine Führungskraft bin und diese Werkzeuge immer wieder mal nutzen darf oder ob ich andere beim Führen beobachten und begleiten darf, das ist völlig egal. Ich habe diese systemischen Ideen mal für dich zusammengestellt, sodass du je nach Kontext und deiner Situation ganz bestimmt was davon mitnehmen kannst. Für die heutige Episode habe ich ein kleines Gedankenbild vorbereitet und das möchte ich zunächst mit dir teilen. Stell dir ein Rechteck vor und durch dieses Rechteck geht eine Linie schneidend hindurch. Der Schnitt beginnt oben links und endet unten rechts. Durch diesen Schnitt entstehen nun 2 Dreiecke. Das eine Dreieck hat seinen rechten Winkel unten links, das andere Dreieck hat seinen rechten Winkel oben rechts. Also ein Rechteck durchgeschnitten in 2 Dreiecke unterteilt. Das unten liegende Dreieck möchte ich noch einfärben mit der Farbe Rot und das oben drauf liegende Dreieck möchte ich einfärben mit der Farbe Grün. Nun ist die Rampe des roten Rechtecks auf der linken Seite, das heißt, da ist sehr viel Rotes, das fällt dann nach rechts immer weiter ab und die Rampe des grünen Dreiecks ist auf der rechten Seite, da ist das viele Grüne und das Grüne wird nach links immer etwas weniger. Ich hoffe, ich konnte dir nun verbal mein Bild transportieren. Du kannst dir schon vorstellen, was es sein könnte. Das Rote sind die geregelten Aspekte einer Organisation, es sind die entschiedenen Entscheidungsprämissen, es sind die Formalien und ganz links ist alles ganz formal. Auf der rechten Seite dieses Bildes sind die grünen Aspekte, ich habe sie mal grün eingefärbt, und das sind die informellen, die kulturellen Aspekte einer Organisation, die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen. Die sind auf der rechten Seite ganz groß und werden dann links immer etwas kleiner. Nun haben wir festgestellt, dass dieses Dreieck oder diese beiden Dreiecke wahrscheinlich nicht gleich groß sind. In Wirklichkeit, in realen Organisationen, ist der kulturelle Bestandteil meistens der größere, also das grüne Dreieck größer wie das rote. Aber um das Bild nicht zu kompliziert zu machen, lassen wir es heute mal so, wie es jetzt ist. Zwei gleich große Dreiecke, die aufeinander liegen und gemeinsam ein Rechteck ergeben. Nun kann man als führende Person in diesem jeweiligen Kontext tätig werden. Das heißt, eine Führungskraft wird tätig im sehr formalen Bereich oder im sehr informellen Bereich. Und demzufolge habe ich mal 5 Unterscheidungen vorzuschlagen, wie man sich in diesem Flächenkonstrukt verhalten kann. Und die 5 Unterscheidungen, die nenne ich zunächst einfach mal und gehe dann einzeln darauf ein. Das ist der Befehlshaber, der Regler, der Moderator, der Coach und der Ermöglicher. Der Befehlshaber, der Regler, der Moderator, der Coach und der Ermöglicher. Beginnen wir mal ganz links, dort wo der Befehlshaber oder die Befehlshaberin ist. Das heißt, da bin ich ganz im roten Bereich. Wenn ich einen Befehl gebe, man kann sich im Militär natürlich ganz gut vorstellen, dann weiß ich, dass die Formalien auf meiner Seite sind. Das heißt, es gibt entschiedene Entscheidungsprämissen, die schon geregelt haben, was ich nun per Befehl einfach abrufen kann. Das heißt, die Menschen, an die ich diesen Befehl richte, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit diesem Befehl folgen, weil das Befolgen dieses Befehls ein Teil der Mitgliedschaftsbedingung in dieser Organisation ist. Nehmen wir mal das Beispiel des Militärs. Wenn ich Teil des Militärs bin, dann habe ich relativ früh bei meinem Eintritt ins Militärwesen einen Eid geschworen und in diesem Eid schwöre ich, mich auf die Regeln dieser Organisation zu committen. Wenn dann ein Vorgesetzter mir einen Befehl gibt, dann muss ich diesen Befehl befolgen. Dafür habe ich den Eid geschworen. Ich bin also Mitglied dieser Organisation. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Mir geht es hier nicht um spezielle Feinheiten, mir geht es ums Übliche. Also wenn der Offizier zum Soldaten sagt, mache dies und das, dann ist es beim Militär üblich, dass der Soldat genau das tut, den Befehl befolgt. Denn wenn er es nicht machen würde, würde er mit hoher Wahrscheinlichkeit sanktioniert. Demzufolge, das wäre ein Befehl. Die Person, die diese Möglichkeit nutzt, wäre die Befehlshaberin oder der Befehlshaber. Und hier verlasse ich mich auf entschiedene Entscheidungsprämissen und das Commitment der Mitgliedschaft der Menschen, die in der Organisation sind. Ich befehle was. Auch in zivilen Organisationen gibt es Befehle, aber natürlich nicht so ausgeprägt und nicht mit der unbedingten Erwartung von Gehorsam, weil natürlich üblicherweise auch die Sanktionen nicht ganz so drastisch sind. Das wäre also eine typische Möglichkeit. Ich kann einen Befehl erteilen, wenn ich die Formalien komplett auf meiner Seite sehe. Es gibt Situationen und Kontexte in der Führung, wo genau so etwas zu beobachten sein könnte und dann befehle ich das als Führungskraft. Wie gesagt, es ist keine Wertung, nur eine Möglichkeit. Dieses Werkzeug, diese Zange, diesen Schraubenschlüssel habe ich in meiner Werkzeugkiste und auch dann, wenn ich eigentlich gar nicht befehlen möchte als Führungskraft, wenn das gar nicht mein Stil sein sollte, kann ich dieses Werkzeug situativ dann doch mal verwenden, wenn es halt notwendig ist. Wenn wir etwas weiter nach rechts gehen in unserem Gedankenbild, also etwas mehr vom Roten, wo schon etwas Grünes ist, etwas Ungeregelteres ist, etwas Kultur ins Spiel kommt, dort habe ich mal den Regler oder die Reglerin verortet. Also Menschen, die mit Regeln arbeiten, mit Formalien arbeiten. In dem Fall nicht mit dem Befehl, aber sehr formal agieren. Es gibt Situationen in der Führung, da sollte man formal agieren, weil ja dort sehr viele Formalien vorliegen. Ich kann mich an eine Situation in meiner eigenen Führung erinnern. Es ging um die Arbeitszeitregelung und wie Arztbesuche definiert werden. Das heißt, es ging darum, wie in der Organisation geregelt war, wie Mitarbeitende zum Arzt gehen können während der Arbeitszeit. So, das war festgelegt, es war geregelt, es waren entschiedene Entscheidungsprämissen. Nun haben Menschen mal einen Arztbesuch und wollen sozusagen den Arzt aufsuchen und kommen nun zu mir als Führungskraft und möchten mit mir vielleicht was verhandeln. Ja, vielleicht ist es ja doch nicht notwendig, für diesen Arztbesuch einen halben Tag Urlaub zu nehmen oder sowas. An dieser Stelle ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich an die Formalien zu halten. Nicht, weil man besonders prinzipientreu ist, sondern weil man für Gerechtigkeit sorgen muss. Es wäre relativ schwierig, einer Person, die man beispielsweise gut leiden kann, den halben Tag Urlaub zu ersparen und sagen, ja gut, geh halt mal so, melde sich dann halt wieder zurück und der nächsten Person, die sich an die Formalien hält, dann einen Tag oder einen halben Tag Urlaub abzuverlangen. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Es gibt in Organisationen Formalien und Führungskräfte sind aufgefordert, diese Formalien auch zu nutzen, wenn sie vorliegen. Sie können sie ja vielleicht auch verändern, aber solange sie so sind, wie sie sind, sollten die Formalien auch eingehalten werden und die Regeln sollten befolgt werden. Also hier wäre die Rolle die Reglerin, der Regler, ich regle das, was geregelt ist. Oder ich verändere durchaus auch mal die Regeln, arbeite also am Regelwerk und bin hier weitestgehend im roten Bereich der entschiedenen Entscheidungsprämissen. Nun kommt ihr in die Mitte des Bildes, also das heißt da, wo die roten und die grünen Bereiche ungefähr gleich groß sind. Da habe ich es also mit ein paar Formalien zu tun, die ich vielleicht nutzen könnte. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch ein paar kulturelle Aspekte der Menschen, das heißt also, nicht alles ist geregelt, aber ein bisschen was. Da ist vielleicht die Rolle der Moderatorin oder des Moderators gefragt. Da geht es vielleicht darum, etwas auszuhandeln. Einerseits zu gucken, welche Formalien gibt es hier, andererseits auch zu schauen, ja, wie weit kann ich die Formalien hier durchdrücken, wie weit schade ich vielleicht der Motivation oder auch dem Antrieb der Menschen, wenn ich das jetzt hier sehr formal durchziehe, kann ich da vielleicht auch andere Regelungen treffen im Bezug auf die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen und muss mich nicht exakt auf die Formalien beziehen. Ein schönes Beispiel ist die Handhabung von Dienstreisen. So habe ich das in meiner Organisation jedenfalls festgestellt. Ja, wie wird die Reisezeit gehandhabt? Wie ist es, wenn ich dann mehrere Tage oder auch Wochen unterwegs bin? Welches Entgegenkommen könnte sich die Organisation vorstellen, wenn sich Menschen aus der Organisation committen, dann doch mal längere Dienstreisen auch durchzuführen? Gibt es da spezielle Bonifikationen oder spezielle Freitage dafür oder was auch immer es sein könnte? Das heißt, es gibt einige Dinge, die hier geregelt sind, vielleicht die Arbeitszeit mal ganz grundsätzlich, aber wenn jetzt die Arbeitszeit an fremden Orten stattfindet, dann gibt es vielleicht auch ungeregeltes, nicht entschiedene Entscheidungsprämissen und nun muss die Führungskraft in diesem Spannungsfeld moderieren. Einerseits darauf achten, dass die Regeln nicht völlig außer Kraft gelassen werden, andererseits aber auch situativ Entscheidungen treffen oder auch Regeln einführen, die nur in diesem Kontext, nur in diesem Augenblick passen und natürlich auch für die Person oder für die Personengruppe, die hier betroffen ist, ja, akzeptabel sind. Demzufolge hat auch die Moderation viel mit der Motivation zu tun. Hier geht es also darum, Menschen nicht zu demotivieren, weil ich vielleicht stupid Formalien anwende. Nur mal als Beispiel, ich könnte ja auch eine Dienstreise befehlen. Beim Militär ist das tatsächlich so, aber in einer zivilen Organisation, naja, schwierig. Ich könnte auch eine Dienstreise formal regeln, könnte also ein ganz dickes Buch anlegen, in dem ich alle Eventualitäten von Dienstreisen und deren speziellen Kontext beschreibe. Da muss ich wirklich ein dickes Buch anlegen. Wenn ich dieses dicke Buch nicht haben möchte oder nicht habe, trotzdem die Notwendigkeit besteht, zum Beispiel eine Dienstreise zu organisieren, dann braucht es moderierende Fähigkeiten von Moderatorinnen und Moderatoren. Und genau das ist in der Mitte, nach meinem Dafürhalten, ein wichtiges Werkzeug, ein wichtiges Element. Wenn wir noch weiter nach rechts gehen, da gibt es die Bezeichnung der Führungskraft als Coach. Das heißt, hier würde gecoacht. Man schaut sich vielleicht speziell den Menschen und seine Bedürfnisse an. Im Bereich der mehr oder weniger nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen im Bereich der Kultur. Welche Bedürfnisse hat der Mensch? Was möchte der Mensch vielleicht gern machen? Wie kann ich den Mensch so einsetzen, dass er seinen Bedürfnissen entsprechend produktiv sein kann, um das, was vielleicht früher etwas fraglich klingen, etwas zu sehr menschorientiert, ist heute doch eine gute Idee, eine profitable und hocheffiziente Organisation aufzubauen. Da vielleicht ein kleiner Gedanke dazu. Früher, in tayloristischen Organisationen, hat man ja Prozesse durchdefiniert und durchgetaktet und genau festgelegt, an welchem Taktpunkt welche Tätigkeit durchzuführen ist. Man kann sich wirklich die Produktion eines Automobils vorstellen. Solche Produktionstaktungen gibt es ja auch heute noch. Und die Mitarbeitenden, die am Band stehen, da ist exakt festgelegt, welche Handgriffe fast zu tun sind, dass man dort sehr schnell das Auto baut und die Taktzeiten eingehalten werden können. Das heißt, da muss ich im Takt des Bandes tätig werden und das ist eine tayloristische Wertschöpfungskette. Ob ich ein Auto baue, einen Kühlschrank oder einen Chip produziere, da ist der Handgriff, die Tätigkeit sehr exakt festgelegt in diesem sogenannten Blue-Collar-Work. Ja, das heißt, wenn die Menschen am Band, in der Fabrik, in der Produktionshalle arbeiten, meistens sehr exakt festgelegte Handgriffe. Heute im White-Collar-Worker-Umfeld, das heißt da, wo die Menschen nicht mehr in der Produktion arbeiten, sondern vor allen Dingen mit ihrem Kopf arbeiten müssen, ihre Gedanken, ihre Emotionen eine Rolle spielen und solche Dinge, da ist dann diese Taktung nicht mehr so entscheidend. Und währenddessen in den tayloristischen Wertschöpfungsketten erst die Rolle definiert wurde und dann der Mensch in diese Rolle hineingesetzt wurde, kann ich mir im Bereich der White-Collar-Worker vorstellen, dass man sich überlegt, welche Fähigkeiten der Mensch mitbringt, um die Rolle um den Mensch herum zu bauen. Da habe ich ganz persönlich sehr gute Erfahrungen sammeln können, das kann ich dir gern mitgeben, wenn es gelingt, dass du auf die Bedürfnisse der Menschen schaust und Arbeitsplätze um die Menschen herum baust, also ihre Fähigkeiten perfekt in Arbeitsplätze und Rollenbeschreibungen umsetzt, dann kannst du natürlich mit höchster Produktivität, mit höchster Kreativität, mit höchstem Einsatz, mit höchster Motivation rechnen. Und ich finde, hier braucht es immer einen guten Kompromiss, ein gutes Abwägen aus der Rollenerwartung des Prozesses, also was muss hier einfach fertiggestellt werden, sodass die Kunden zufriedengestellt werden können, und den Bedürfnissen der Menschen, die diese Rolle einnehmen. Und da gibt es mal eine Verschiebung Richtung starrer Prozess, tayloristische Wertschöpfungskette, und es mag auch mal eine Verschiebung geben Richtung Menschbedürfnis, das heißt, der Abgleich der geforderten Rolle im Wertschöpfungsprozess und der Bedürfnisse der Menschen und deren Möglichkeiten, die Rollen auch auszufüllen, da sind wir heute sehr viel flexibler und haben sehr viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten gut zu nutzen, das sehe ich in der Rolle als Coach. Wobei, muss ich gleich einschränkend sagen, ich die Bezeichnung Coach nicht so wirklich gut finde, denn ich finde ganz grundsätzlich, dass Mitarbeitende nicht gecoacht werden sollten, wenn sie sich keinen Coach wünschen. Und sollten sie sich einen Coach wünschen, also einen Auftrag an eine Person geben, sich coachen zu lassen, dann ist es vielleicht nicht die allerbeste Idee, dass das die Führungskraft dieser Person ist. Also, summa summarum, ich habe zwar auch den Begriff des Coach hier gewählt, weil es relativ modern ist, von der Führungskraft als Coach zu sprechen, bin aber, etwas skeptisch, ob die Begrifflichkeit gut gewählt ist in aller Konsequenz. Es wäre übergriffig, wenn eine Führungskraft meinen würde, Menschen coachen zu müssen, die ihnen kein Mandat zum Coaching gegeben haben. Das würde ich wirklich kategorisch ablehnen. Und auf der anderen Seite würde ich dem Coachee empfehlen, eine andere Person als die eigene Führungskraft als Coach auszuwählen, denn es gibt viel zu viel Abhängigkeiten und viel zu wenig Augenhöhe, um das Thema Coaching in letzter Konsequenz in der Idee des Wortes so durchzuführen, wie es durchgeführt werden sollte. Da würde ich dann lieber einen Coach nehmen, mit dem ich sonst nicht so viele Berührungspunkte habe. Wie gesagt, dennoch habe ich den Begriff gewählt, aber du siehst schon, ich bin etwas skeptisch mit der Wortwahl. Vielleicht hast du einen besseren Begriff, den du an dieser Stelle besser einsetzen kannst als Coach. Dann wäre dir jedenfalls geholfen. Mir ist heute mal kein besserer eingefallen. Nun gehe ich ganz rechts zur Skala, dort, wo sehr viel grün ist, wo eigentlich alles grün ist. Und da möchte ich eine besonders spannende Idee aus der narrativen Betrachtung, aus den Geschichten heraus erzählen. Denn vielleicht nochmal zurückerinnert an die Episoden mit den Narrativen. Es geht darum, dass man das ist, was man sich über sich erzählt. Das soziale System ist das, was das soziale System sich über sich erzählt. Die Geschichten, die Narrative. Nun haben wir diverse Probleme herausgearbeitet, wenn Führende ihre Geschichten in die Organisation hineintragen wollen. Das heißt, wenn ich als Führungskraft die Geschichte von außen ins System hineintragen möchte, da macht es immer ein bisschen Probleme. Das ist natürlich als Moderator notwendig, das ist auch als Coach notwendig, also das, was ich als Coach bezeichnet habe. Und natürlich auch als Regler muss ich gewisse Narrative in die Organisation hineintragen, mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Nun gab es aber bei den Narrativen einen sehr spannenden Gedanken, den ich heute nochmal gebührend würdigen möchte. Und daher habe ich die Rolle als Ermöglicherin oder als Ermöglicher bezeichnet. Das heißt, ganz rechts ist die Führungsidee Ermöglichung mit dem Menschen, der hier ermöglicht, also Ermöglicherin oder Ermöglicher, als die Beschreibung der Person, die hier gerade tätig wird. Was ermöglicht nun diese Person? Sie ermöglicht Erlebensräume. Erlebensräume. Sie schafft sozusagen Räume, in denen die Menschen des Systems, der Organisation, des Teams, der Abteilung, was auch immer, Erlebnisse miteinander teilen können und dann darüber sprechen. Hier geht es also nicht darum, dass ich ein neues Narrativ in die Organisation hineintrage. Nicht ich als die Führungskraft trage also eine Geschichte in die Organisation hinein, sondern ich ermutige meine Organisation, ihre Geschichte über sich selbst zu finden. Und dazu schaffe ich Erlebensräume, in denen die Menschen ihre Erlebnisse sammeln und dann darüber sprechen können. Also erst muss ich das Erlebnis ermöglichen und dann muss ich den Raum bieten, über dieses Erlebnis auch sprechen zu können. Und damit schaffe ich tatsächlich authentische Narrative meiner Organisation, die in dem Falle extrem bottom-up aus dem Boden der Organisation heraus entstehen. Das heißt, erst erlebt das soziale System eine Situation, dann redet man darüber und das sind die Narrative, die sehr authentisch sind, die auf Erlebnissen beruhen. Das ist viel einfacher, aus einem Erlebnis heraus ein Narrativ abzuleiten, als ein künstlich geschaffenes Narrativ in die Organisation hinein zu injizieren. Das Ganze hat eine große Chance, große Wirksamkeit, aber natürlich auch ein Aber. Man könnte es als Gefahr bezeichnen, denn es könnten natürlich Narrative entstehen, die man selbst gar nicht so haben wollte. Also andere als vielleicht die, die die Führungskraft geplant hat. Ich denke, es wäre völlig ausreichend, wenn die Führungskraft Wert darauf legt, dass es sich um positive Narrative handelt. Das heißt, man könnte Erlebnisräume schaffen, in denen positive Erfahrungen gesammelt werden und dann sollte man Kommunikationsräume schaffen, in denen positive Erfahrungen geteilt werden. Beispielsweise in der Art, dass ich mein Team auffordere, doch mal zu berichten, welche positive Erfahrung man letzte Woche mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Netzwerkpartnern oder mit Kundinnen und Kunden gemacht hat. Und dass man die negativen Erfahrungen dann mal bewusst ausblendet, sondern die positiven Erlebnisse teilt. Jeder erlebt ja immer Positives und Negatives. Und ein Stückchen dürfen wir entscheiden, ob wir die negativen Geschichten erzählen wollen oder die positiven. Und vielleicht kann die Führungskraft, die ermöglichende Person, dazu beitragen, dass positive Geschichten erzählt werden. Denn wenn ich mir positive Geschichten von mir erzähle, was glaubst du, wie dann meine Stimmung, meine Situation und meine Produktivität sein wird? Das Gegenbeispiel lässt sich auch schön denken. Aber darüber denken wir gar nicht lange nach, denn wir wissen ja, die berühmte Idee von Steve the Chaser, wer in Problemen denkt, wird Probleme finden, wer in Lösungen denkt, wird Lösungen finden. Also lasst uns Geschichten von Lösungen und guten Geschichten erzählen. Dieses letzte Werkzeug in dieser Skala wollte ich an dieser Stelle mit dir teilen. Nun hoffe ich, dass du mit diesen 5 Unterscheidungen Befehlsgeber, Befehlender, Reglerin, Regler, Moderatorin und Moderator mit Coach und ermöglichender Person was anfangen kannst. Vielleicht kannst du diese 5 Elemente in deine Werkzeugkiste hineinlegen und kannst sie situativ je nach Kontext verwenden. Denn ich bin mir sicher, dass ein Führungsalltag alle 5 Werkzeuge in irgendeiner Art und Weise benötigen wird. Und deshalb ist es kein Stil, den du dir angewöhnen solltest, sondern eine Flexibilität, die du dir bewahren solltest. In dem Sinne wünsche ich dir dabei sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehmer was, dein Heiko.